Vater, ich danke dir dafür, dass du uns kennst und liebst und ja, dass deine Liebe unwandelbar feststeht. Ja, du hast es uns bewiesen, indem du deinen Sohn, deinen geliebten, heiligen, reinen Sohn an unserer Stelle hast ans Kreuz schlagen lassen. Für uns. Sodass wir beschenkt und gesegnet sind durch deine Liebe, durch deine Gnade, durch dein Wohlwollen. Ja, dass wir deine Kinder sein sollen und dürfen in Ewigkeit. Und wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Wir preisen dich dafür. Und hilf du uns, wenn wir dein Wort lesen, dass wir es recht verstehen. Herr, lass du unsere Herzen offen sein für dein Wort, dass es das bewirkt, wozu es ausgegangen ist. Herr, nimm du alles, was in uns ist, was dein Wort ja nicht richtig annimmt und aufnimmt. Hilf du uns, nimm du, ja, wehre du dem Feind, der alles verdrehen will. Herr, wir wollen hören von dir, weil du hast Worte des ewigen Lebens. Wir beten, dass du das jetzt auch sprichst durch deinen Geist, wenn wir dein Wort lesen. Amen. Wir sind im Propheten Jesaja Kapitel 9, in einem Abschnitt, der der über das drohende Gericht über Israel spricht, von der geschichtlichen Situation haben wir schon mehrmals gesprochen, ist einfach die Situation, dass das Weltreich der Assyrer groß geworden ist und immer größer wird und sich immer mehr ausdehnt in dieser Zeit, immer mehr Macht gewinnt, immer mehr Einfluss gewinnen will. Ja, wie das so ist mit dem Hunger des Fleisches. Gib mir mehr, gib mir mehr. Und wenn es mehr bekommt, ist es immer noch nicht satt, sondern es wird immer größer, immer mehr, immer mehr. Und so wird, wenn wir dann später weitergehen, wahrscheinlich nächste Woche, werden wir sehen, wie Gott auch mit Assur rechtet und sein Gericht über die Assyrer ankündigt. Und es ist dann auch bald gekommen. Wenn wir uns dieser Dynamik hingeben, immer mehr für mich, ich will immer größer werden, immer stärker werden. Ich will immer mehr Macht gewinnen, immer mehr Einfluss gewinnen. Wenn wir dieser Dynamik in unserem Leben Raum geben, dann wird es am Ende dazu führen, dass irgendwann das Gericht Gottes kommt und dieses Streben, das endlos ist. No, es ist, wir sehen es heute, wenn du in die Welt hineinschaust. Immer weiter, immer höher. Steckt in uns drin. Wir wollen immer weiter, immer über die Grenzen hinaus, immer weiter. Und das ist auf der einen Seite was Großartiges, was eigentlich schöpfungsgemäß ist, dass Gott uns diesen Wunsch, die Höhe, die Tiefe, die Weite Gottes zu erfassen. Das ist etwas Gutes, was Gott am Anfang in uns hineingegeben hat, diese Sehnsucht danach, die eingebettet ist, die umschlossen ist von der Liebe Gottes. Diese Sehnsucht nach Gott und ihn zu erfassen. Und in dem, dass wir auch, was weiß ich, in der Schöpfung immer höher, immer weiter, immer, dass wir forschen, dass wir suchen, dass wir fragen. Ja, es ist immer auf dieses eine Ziel ausgerichtet, ursprünglich, von dem, was Gott geschaffen hat. Auf das eine Ziel, Gott mehr kennenzulernen und ihn dadurch noch mehr zu lieben und ihn noch mehr anzubeten. Das ist das Eigentliche. Aber in unserem Fleisch, in unserer Sündhaftigkeit hat sich das verdreht. Dahingehend, dass dieses Streben nach Größe, nach Weite, nach Macht, es ist auf sich selbst bezogen. Und es ist unrein. Es ist zerstörerisch. In unserem Streben, wenn wir getrieben sind von der Sünde, sind wir in diesem Streben zerstörerisch. Wir zerstören, anstatt dass wir aufbauen. Es ist nicht die Liebe, die uns treibt, sondern es ist die Selbstsucht. Und wie wir in der Geschichte gesehen haben, letztes Mal habe ich kurz auf den Turm zu Babel hingewiesen. Ne? Auch heute werden Türme gebaut, riesige Gebäude. Und immer wieder will ein Staat, will eine Gesellschaft, will eine Firma, wollen Menschen etwas aufbauen, was noch größer ist, um sich selbst einen Namen zu machen. Sie wollen noch weiter hinaus, noch höher, noch schneller, noch weiter, um sich selbst einen Namen zu machen. Die Gier, noch mehr Geld, noch mehr Reichtum, noch mehr dies, noch mehr das. Und Gott steht dem nicht tatenlos gegenüber, weil er uns Menschen liebt, weil er weiß, wie zerstörerisch dieses Streben des Fleisches in uns ist, weil er uns liebt, greift er ein, immer wieder. Auch hier bei seinem Volk Israel, er greift ein und sagt, hier ist eine Grenze erreicht, stopp. Und wenn Gott die Grenze setzt in unserem Streben, wenn dann plötzlich eine Wand vor uns auftaucht und wir sind so mitten in unserem Drall, dann rennen wir gegen diese Wand und das tut weh. Und so beschreibt es Jesaja. Ja, da sind so viele Dinge im Volk Gottes, die falsch sind, weil die Ausrichtung falsch ist, weil Gott nicht mehr Gott ist in ihren Herzen, weil sie Gott nicht von ganzem Herzen lieben, ehren und achten, ihn nicht als das annehmen und anerkennen, was er ist, der Herr über ihr Leben. Und deswegen sind so viele Dinge im Volk nicht in Ordnung. Und wir haben letztes Mal gesehen, dieser Hochmut, der sie getrieben hat. Der Hochmut, das, was, ja, es ist schon etwas passiert, es sind schon Dinge passiert, wo sie eigentlich gemerkt haben, hier setzt Gott uns eine Grenze. Hey, liebes Volk, mein liebes Volk, wache doch auf. Ich habe dir doch hier schon eine Grenze gesetzt. Nein, wir werden es hinkriegen. Wir haben es klein gebaut, schwach gebaut und es ist zusammengekracht. Jetzt werden wir es stark, nochmal stärker aufbauen. Wir schaffen das. Und Gott sagt, nein, es wird nicht geschehen. Und dann geht es hier jetzt weiter und in diesem ganzen Verlauf, es gibt diesen Kehrvers in Vers 11 in der zweiten Hälfte, sagt Gott, bei all dem wendet sich sein Zorn nicht ab, und noch ist seine Hand ausgestreckt. In dieser Rebellion, in dieser Herzenshaltung des Anrennens gegen Gott, in diesem Trieb, getrieben von Selbstsucht, da begegnet uns Gott hart. Wir sehen Gott als den zornigen Gott. Und das Wort Gottes sagt es ganz schlicht und einfach auf den Punkt gebracht: Gott widersteht den Hochmütigen. Er steht ihnen entgegen. Aber den Demütigen gibt er Gnade. Und hier ist es so, dass dieses Volk stolz ist, hochmütig. Es lässt sich von Gott nichts sagen. Es bleibt bei seiner, auf seinem Weg. Und deswegen sagt Gott, dann wird sich das auch nicht ändern. Nur weil ihr so ausdauernd darin seid, mir zu widerstehen, werde ich nicht weich werden und sagen, okay, gut, ihr seid so ausdauernd, ihr meint es ja richtig ernst, okay, dann geschehe euer Wille. Nein, er steht dem Volk entgegen. Mit seinem Zorn steht er dem Volk entgegen in ihrer Selbstsucht, in ihrer Gottlosigkeit, in ihrer Ungerechtigkeit. Er steht ihnen entgegen. Und wisst ihr was? Das ist doch ein Gott, den wir lieben können. Dass er nicht einknickt vor den verhärteten Herzen der Menschen und sagt, na gut, dann machen wir es auf eure Weise. Ich ordne mich euch unter. Ich segne euch und tue euch Gutes und ihr macht euren ganzen Scheiß. Nein, Gott steht dem Volk, seinem Volk hier entgegen, weil er sie liebt. Darüber haben wir auch letztes Mal gelesen. Jesus sagt es selber seiner Gemeinde in Offenbarung 3, am Ende der Gemeinde Laodicea, sagt er, die ich liebe, die züchtige ich, die erziehe ich. Ich lasse es nicht einfach so laufen. Ich greife ein. Und das ist so wichtig, Geschwister, dass wir das vor Augen haben. Die Liebe des Vaters, sie besteht nicht einfach nur darin, dass er uns lieb streichelt, sondern dass da, wo unsere Herzen falsch geleitet sind von falschen Motivationen, wo unser Fleisch die Oberhand bekommt, dass Gott uns widersteht, auch uns Gläubigen, und sagt nein. Dass er eine Grenze setzt, die dann vielleicht auch wehtut. Aber das ist seine Liebe, weil er uns liebt, weil er nicht möchte, dass wir uns selbst zerstören, dass wir andere zerstören. Deswegen setzt er die Grenze. Und wir dürfen als Kinder Gottes, Geschwister, es ist wirklich so, wir dürfen immer wieder, seine Arme sind immer wieder offen, den Demütigen schenkt er Gnade. Wenn wir selber merken, boah, hab mich so verrannt. Herr, bitte, sei mir gnädig. Vergib mir, dass ich so hart geworden bin, dir gegenüber. Vergib mir, dass ich dich so außer Acht gelassen habe. Vergib mir, dass ich mein eigenes Ding so verfolgt habe und dein Reich so völlig außen vor gelassen habe. Vergib mir, dass es mir so viel um mich selber geht, dass ich so viel um mich selber kreise. Herr, vergib mir, sei mir gnädig. Wisst ihr, was Gott dann macht? Als guter Vater? Komm her. Ich habe schon alles bezahlt. Es ist schon alles vergeben. Denn die Strafe liegt auf ihm, dass wir Frieden haben. Der Zorn Gottes ist nicht bleibend auf uns. In dem Moment, wo wir sagen, Vater, ich brauche dich, ich brauche deine Gnade. Er ist sofort da, um uns zu vergeben und uns zu beschenken mit seiner Gnade, um uns an sein Herz zu ziehen und um uns mit uns weiterzugehen. Deswegen versteht das Wort hier nicht falsch. Wenn Gott mit seinem Volk hier rechtet, dann liegt es daran, dass sie bockig sind, widerspenstig. Und es ist nicht zur Vernichtung, sondern zu ihrem Heil, dass sein Zorn sich noch nicht abwendet. Wir gehen in Vers 12 hinein. Und das ist der Grund. Hier wird uns der Grund offenbart, warum Gottes Zorn sich nicht abwendet. Das Volk kehrt nicht um zu dem, der es schlägt. Und den Herrn der Heerscharen suchen sie nicht. Da haut der Herr von Israel Kopf und Schwanz ab. Palmzweig und Binse an einem Tag. Das ist hier irgendwie so eine Bildrede. Kopf und Schwanz, das wird er uns gleich hier noch erklären. Mit Palmzweig und Binse ist in diesem Fall möglicherweise gemeint die Reichen und die Armen, die Starken und die Schwachen. Na, Gott richtet ohne Ansehen der Person. Die Starken werden nicht bevorzugt. Aber die Schwachen auch nicht. Gott richtet ohne Ansehen der Person. Der Älteste und Angesehene, in Vers 14, er ist der Kopf und der Prophet der Lüge lehrt, er ist der Schwanz. Und da schimmert die Kritik durch an den Führenden, an den Leuten, die das Volk führen und, wie Jesaja gleich sagen wird, verführen. Und Gott sagt, ich werde das abtrennen. Und das sind die Dinge, die dann im Laufe dieser Kriege geschehen sind oft, dass die Mächtigen, die das Volk Israel überwunden haben, die es erobert haben, dass sie oft dann auch die herrschende Klasse ausgewechselt haben, die regiert haben, die in Machtpositionen waren. Sie haben sie weggenommen, haben sie ins Exil geführt, in die Gefangenschaft geführt und dafür andere eingesetzt. Kopf und Schwanz wird abgeschlagen. Die Führungslosigkeit, ne? Orientierungslosigkeit, alles das, was daraus entsteht. Hier steht, denn die Führer dieses Volkes werden zu Verführern und die von ihnen Geführten zu Verwirrten. Darüber hat Jesaja schon mal gesprochen, haben wir auch schon drüber geredet. Gottes Gericht findet oft nicht dadurch statt, dass jetzt irgendwas Heftiges von außen kommt. Nein, dass eine Dynamik sich entfaltet, das entfaltet von sich aus schon ihren Schaden in unserem Leben. Wenn wir uns von unserem Fleisch führen lassen, dann werden wir Verführte. Und unser Fleisch führt uns in die Irre und wir werden verwirrt, wenn wir uns von unserem Fleisch leiten lassen. Und unser Fleisch ist sozusagen das in uns, was ständig darauf bedacht ist, Hauptsache mir geht's gut. Und das zeigt sich oft in unseren Emotionen, in unserem Gefühl. Dieses Gefühl, ich möchte, dass es mir gut geht. Und dann werde ich von meinen Emotionen bestimmt und Emotionen geleitet und das Fleisch übernimmt. Wie regieren wir, wie überwinden wir diese Kraft, die in uns versucht, zu übernehmen, wie überwinden wir das? Durch den Heiligen Geist. Durch das Schwert des Geistes, was das Wort Gottes ist. Inspiriert durch den Heiligen Geist wenden wir das Wort Gottes in unserem Leben an und reden zu unserer eigenen Seele, so wie David das gemacht hat. Seele, sei ruhig. Harre auf den Herrn. In all seinen Schmerzen, in seiner Traurigkeit, in seiner Entmutigung, wie es in dem Psalm 42 heißt. Der Psalmbeter betet das heraus vor Gott und dann spricht er aber zu seiner eigenen Seele, Seele, sei ruhig. du hast hier nicht das Sagen. Du übernimmst hier nicht die Führung. Die Führung soll der Heilige Geist übernehmen in meinem Leben. Die Führung soll die Wahrheit Gottes in meinem Leben haben. Das soll mich bestimmen. Das leitet mich auf dem richtigen Weg, denn es ist der Hirte, der mich leitet durch seinen Geist und durch sein Wort. Er leitet mich auf den Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Dann muss ich dem Wort Gottes Raum geben in mir, dass ich mein Fleisch überwinden kann, diese Gefühle, diese Emotionen, dieses Empfinden, boah, mir geht's schlecht, boah, ich habe irgendwie Probleme, boah, ich muss dies, ich muss das, ich will das. Und ich rutsche raus aus dem Vertrauen gegenüber meinem Hirten, gegenüber meinem Vater. In dem Kampf, in dem wir stehen, hat Gott uns seinen Geist gegeben und er hat uns sein Wort gegeben und er hat uns ausgerüstet mit allem, was wir brauchen, um zu überwinden. Aber ein Volk, das nicht umkehrt, ein Volk, das widerspenstig ist, wird am Ende verführt und der Geführte wird verwirrt. Hier geht es weiter in Vers 16. Darum wird sich der Herr über dessen junge Männer nicht freuen und über seine Waisen und Witwen wird er sich nicht erbarmen, denn sie alle sind Gottlose und Übeltäter und jeder Mund redet Torheit. Wisst ihr, es hat sich eine Torheit im Volk Gottes breit gemacht. Da ist eine Gedankenströmung, die Torheit ist. Und Torheit ist, Gott außen vor zu lassen, in seinem Denken, in seinem Handeln. Stattdessen zu sagen, ich vertraue dem Herrn, ich verordne mich dem Herrn unter, ich glaube an ihn, ich vertraue ihm, ich erwarte alles Gute von ihm, ich suche ihn, ich gehe auf seinen Wegen. Das ist Weisheit. Die Furcht Gottes ist der Weisheit Anfang. Aber die Torheit ist, Gott außen vor zu lassen. Ich baue mein eigenes Reich. Und Torheit hat sich ausgebreitet im ganzen Volk Gottes. Alle sind davon erfasst. Die Anführer reden Torheit und lehren Torheit. Sie reden nicht die Wahrheit, sondern Lüge. Und das ganze Volk Gottes wird davon angesteckt. Und alle sind auf diesem Weg unterwegs. Und da sagt Gott, deswegen, das scheint hart zu sein und es hört sich sehr hart an. Weil wir wissen aus Psalm 68, Vers 6, Psalm 68, Vers 6, Gott ist ein Vater der Weisen. Und ein Richter der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Und Richter für die Witwen bedeutet ein Fürsprecher, ein Anwalt, einer, der den Witwen das Recht schafft, was sie brauchen. Es geht hier darum, dass um die Waisen und die Witwen, diejenigen, die besonders schutzbedürftig sind in der Gesellschaft. Menschen, die besonders schwere Erfahrungen gemacht haben. Eine Frau, die ihren Mann verloren hat. Das ist an sich schon eine schwere Erfahrung. Dieses, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Das ist eins. Sie sind nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Und wir Menschen sollen das nicht trennen, wir sollen das nicht scheiden. Es soll nicht zerstört werden, diese Einheit. Aber dann kommt der Tod und scheidet. Und das ist so schmerzhaft. Das tut so weh. Dann ohne den anderen Teil meines Lebens dazustehen, durchs Leben gehen zu müssen. Und Gott sagt, ich sehe dich, ich achte auf dich. Ja, gerade für dich, der du so großen Schmerz erlebt hast, für dich bin ich da. Und in der damaligen Gesellschaft noch mehr war es noch ein größeres Problem auch der Versorgung. Wie werde ich versorgt werden? Aber es ist auch heute so, Geschwister. Auch für Witwen und Witwer ist es heute noch schwer. Für Frauen, die sich intensiv um die Familie gekümmert haben, sich intensiv um Kinder gekümmert haben, die oft ja eben nicht ihren eigenen Vorteil darin gesucht haben, möglichst einen guten Job zu haben mit hohem Verdienst und vollzeitig berufstätig und am Ende hast du dann auch die volle Rente und all das. Viele Frauen, wo wir sagen, ja, die stehen jetzt heute vor der Altersarmut, weil sie sich hingegeben haben im Dienst an ihre Familien, im Dienst an ihren Nächsten, ohne dafür die Knete zu bekommen, ohne dafür die Rentenansprüche einzustreichen. Und wir sagen, nein, das darf nicht sein, die Frauen müssen alle vollzeitig tätig sein, damit sie genau dasselbe haben wie die Männer. Aber wisst ihr, Gott betrachtet das ganz anders. Er sieht den Dienst, er sieht die Hingabe, die nicht nach dem eigenen Vorteil gefragt hat. Und er sagt, ich habe ein besonderes Herz für diese Frauen. Und ich will darauf achten, dass sie versorgt werden. Und das ist es, ein Richter. Es gab in Israel das Recht der Witwen. Die Frauen sind von Gott her im Gesetz des Mose, wurde dafür gesorgt, dass sie versorgt sind, dass sie versorgt werden. Aber es wurde oft übergangen, die Frauen wurden oft übergangen. Warum? Weil sie selber keine mächtigen, starken waren, die ihr Recht einklagen konnten. So ist es heute auch oft. Es gibt vielfach ist das Recht gut in Deutschland, aber du kannst es nicht, es wird nicht durchgeführt, weil du nicht die Mittel hast, es einzuklagen. Oder weil andere, die mächtiger sind, mehr Mittel haben, um bessere Anwälte sich zu leisten und es dann durchzudrücken. Und Gott sieht das alles und er sagt, ich bin ein Richter, ich bin ein Anwalt für die, die keinen haben. Mein Herz geht aus zu denen, die schwach sind, die Hilfe brauchen. Und ich möchte, dass ihr, mein Volk, auch so denkt, dass ihr auch so ein Herz habt für die, die keinen haben, die Waisen. Für so viele Menschen ist es so schwer im Leben, weil sie keinen Vater hatten, weil sie keine Mutter hatten oder vielleicht beides nicht. Und Gott sieht auch noch tiefer, wisst ihr, er sieht auch die Menschen, die vielleicht Vater und Mutter hatten, aber die, deren Vater und Mutter nicht wirklich für sie da waren. Und er ist ein Vater für die Waisen. Am Ende sind wir alle, brauchen wir alle diesen Vater. Und Gott möchte uns Vater sein, jedem von uns. Er möchte das in uns stillen, diese Sehnsucht und diese Not, die in unser aller Herzen ist. Er ist ein Vater der Waisen. Er sieht die Waisen, dass sie besondere Ermutigung brauchen, besonderen Zuspruch, besondere Hilfe. Gott hat das alles im Blick. Aber hier an dieser Stelle kommt dieses harte Wort, ja, einem Volk, das sich so abwendet, ja, auch eine Waise, auch eine Witwe, nur weil sie sozusagen benachteiligt ist in ihrem Leben, heißt das noch nicht, dass sie gut ist. Sie kann trotzdem gottlos unterwegs sein. Und da sagt Gott, liebe Witwe, ich will mich gerne um dich kümmern. Vertrau mir aber. Wirf dein Vertrauen nicht weg. Glaube mir. Und für alle die so leiden als Witwen, als Waisen, die vor großen Herausforderungen stehen. Gott sagt, komm her, ich möchte mich gerne um dich kümmern. Aber wenn die Waisen und selbst die Waisen und Witwen sagen, pff, Gott ist mir egal, dann sagt Gott, okay. Ein hartes Wort. Aber Gott sieht auch, wie gesagt, er zieht vor allen Dingen zur Rechenschaft die, die die Schwachen unterdrücken, die die dafür verantwortlich sind. Das sehen wir in Kapitel 10. Wir machen mal hier einen Sprung einmal. Da sagt er, wehe denen, die Ordnungen des Unheils anordnen und den Schreibern, die Mühsal schreiben, um die Geringen von ihrem Rechtsanspruch zu verdrängen und den Elenden meines Volkes ihr Recht zu rauben, damit die Witwen ihr Plündergut werden und sie die Waisen plündern. Und das wollt ihr tun am Tag der Heimsuchung und beim Sturm, der von weit her kommt? Zu wem wollt ihr fliehen um Hilfe und wo euren Reichtum lassen? Und hier ringt und rechtet Gott mit den Mächtigen, mit denen, die Einfluss haben, die die Geschicke bestimmen können. Und sagt, passt auf, ihr häuft jetzt Reichtümer auf Kosten von anderen an, aber es kommt, der Tag ist nahe, wo der Sturm kommt. Und dann werdet ihr eure Reichtümer, das, was ihr euch aufgehäuft habt, werdet ihr nicht in Sicherheit bringen können. Gott hat besonders diejenigen im Blick, die verantwortlich sind, die, die sich bereichern, die auf den Rücken anderer herumtrampeln. Und er wird sie richten und zur Rechenschaft ziehen. Aber wie gesagt, in Vers 16 zeigt uns Gott auch, hey, die jungen Männer, die Waisen und die Witwen, du hast eine eigene Entscheidung als Mensch, der du schwach bist, der du vielleicht nicht die Macht hast. Als jemand, der auf Hilfe angewiesen hast, du hast die Entscheidung, ob du dich zu Gott wendest und alle Hilfe von ihm erwartest oder ob du dich eins machst mit dem heillosen Weg einer Gesellschaft, die von Gott nichts wissen will. Und das macht einen Unterschied in deinem Leben. Gott ist für dich in deiner Not, in deiner Hilfsbedürftigkeit. Er ist für dich und er will für dich sorgen. Das hat er versprochen. Und es sind so viele, wie gesagt, die leiden, die unter uns sind. Ne? Wir haben von der Schwester gehört in Jordanien, ne? Die ihren Mann verloren hat. Ne? In einer Gesellschaft, wo es ganz anders zugeht als bei uns. Die schwanger ist. Lass uns beten für sie und schauen, wie wir vielleicht von hier aus eine Hilfe sein können in dem Ganzen. Wir sehen auch unter uns, wie gesagt, sind Witwen und Waisen da, die Zuspruch, die Ermutigung brauchen. Und Gott will uns gebrauchen als sein Leib, diesen Dienst und dieses Werk zu tun. Und lass uns die Augen aufmachen und hören, wo Frauen, ja manchmal auch Männer, alleinstehend sind, nicht klarkommen, nicht zurechtkommen. Ja, bei allen Hilfsangeboten, die staatlich da sind, ne, wir sind schnell dabei zu sagen, ja, es gibt doch so viele Hilfsangebote in Deutschland. Na, das ist so wie bei den Jüngern. Die Jünger haben gesagt, schick doch die Menge nach Hause, dass sie sich selber, ne, was zu essen besorgen. Und was hat Jesus gesagt? Gebt ihr ihnen zu essen. Und dann haben die Jünger genauso reagiert, wie wir reagieren. Wir haben doch nichts. Wir haben doch nur 5 Brote und 2 Fische. Was sollen wir da machen? Und Gott gebraucht aber das Wenige, was wir haben, wenn wir es einsetzen, wenn wir es ihm zur Verfügung stellen, um Segen zu stiften, um Menschen satt zu machen, um ja Waisen und Witwen aufzuerbauen, zu stärken, zu ermutigen, ihnen eine Hilfe zu sein. In ihrer Not. Lass uns das tun. Das hat Gott gesagt in Jakobus 1, Vers 27. Ganz konkret wiederholt Gott hier im Neuen Testament das, was er auch im Alten Testament seinem Volk ans Herz gelegt hat. Jakobus 1, Vers 27. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser. Große Gemeindeversammlung zu haben, eine gute Show zu haben, gute Predigt, gute Anbetung, leckeren Kaffee hinterher. Das ist ein guter Gottesdienst. Was sagt Gott in seinem Wort? Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen. Das ist ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott. Wenn das alles, was wir hier machen am Sonntag, nicht dazu führt, dann können wir das alles in die Tonne treten, Geschwister. Lass uns dafür beten und darum ringen, dass Gott das tut in uns, dass wir uns bewegen lassen von seiner Liebe zu uns. Ja, wir sind ja auch die Waisen und die Witwen, um die sich Gott gekümmert hat. Wir sind auch in unserer Not, in unserer Unvollkommenheit, in unserer Schwäche von Gott geliebt und genährt und gestärkt worden und aufgerichtet und aufgebaut worden. Aber es soll keine Einbahnstraße sein, es soll weitergehen. So weiter fließen. Lass uns aufmerksam sein, hören, sehen, wo sind diese Waisen und Witwen? Und sie sind da. Sie sind in unserer Mitte. Die besucht werden müssen, die Stärkung und Auferbauung brauchen. Die bedrängt sind und Schutz brauchen. Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten, von diesem Mainstream, wo Gott durch Paulus in Römer 12 sagt, passt euch nicht dem Zeitlauf dieser Welt an, passt euch nicht diesem falschen Denken an. Zurück zu Jesaja. Kapitel 9, Vers 17. Und das ist interessant hier. Gott gebraucht ein Bild von einem Waldbrand. Das haben wir jetzt gar nicht mehr so vor Augen, weil der letzte Sommer ist ja schon wieder ein bisschen her. Andererseits, ja, wir haben in den letzten Jahren durch große Trockenheit, durch große Hitze, haben wir doch in Deutschland auch viele Erfahrungen mit Waldbränden gemacht, ne? Und das ist das, was Gott hier vor Augen führt. Denn die Gottlosigkeit brennt wie Feuer. Dornen und Disteln verzehrt sie und zündet in den Dickichten des Waldes, in dass sie emporwirbeln als hoch aufsteigender Rauch. Ja, man sieht irgendwie das Bild so vor sich, ne? Dieses flammende Inferno. Durch den Grimm des Herrn der Heerscharen ist das Land verbrannt. Und das finde ich interessant. Beides wird hier zusammengefügt. Das eine ist die Gottlosigkeit, also das, was die Menschen, ihre Gottlosigkeit ist das Feuer. Und das andere ist, es ist der Grimm, der Zorn Gottes, der hier brennt. Und ich finde es interessant, wie es dann hier Gott hier das weiterführt. Durch den Grimm des Herrn der Heerscharen ist das Land verbrannt und das Volk ist wie ein Fraß des Feuers geworden. Keiner hat Mitleid mit dem anderen. Mitleidlosigkeit. Na, man kann nicht mitempfinden, es gibt kein Mitempfinden mehr, keine Barmherzigkeit mehr. Und man verschlingt zur Rechten und hungert und man frisst zur Linken und wird nicht satt. Jeder frisst das Fleisch seines Nächsten. Und das ist dieses verzehrende Feuer. Die Mitleidlosigkeit, Lieblosigkeit einer Gesellschaft. Lieblosigkeit von Menschen, das ist wie dieses Brennen, es verzehrt alles, macht alles, zerstört alles, ein zerstörerisches Feuer. Manasse den Ephraim und Ephraim den Manasse, diese miteinander zusammen, aber fallen über Juda her. Und er beschreibt letztendlich die Situation des Volkes Gottes da, in diesen verschiedenen politischen Konstellationen innerhalb des Volkes Israel, das geteiltes Reich und dann die einen gegen die anderen und all das. Einer steht gegen den anderen auf und versucht sich selber groß zu machen und den anderen klein. Was sagt Gott dazu? Bei all dem wendet sich sein Zorn nicht ab und noch ist seine Hand ausgestreckt. Es wiederholt sich und wiederholt sich und wiederholt sich. Ich möchte schließen damit mit diesem Gedanken, wozu Gott uns berufen hat. Und das sagt Jesus, als er gefragt wurde, was ist das höchste Gebot? Da sagt er, liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Öffne dein ganzes Herz, lass es reinigen von all dieser Selbstsucht und setze Gott auf den Thron deines Lebens. Lass ihn den sein, der angebetet wird in deinem Leben, dem alle Ehre gebührt in deinem Leben, um den dein Leben kreist, dem du folgst, dem du dienst, dem du dich hingibst. Er soll dein Ein und Alles sein. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Lass die Liebe, die du empfängst von deinem Vater, lass sie fließen zu deinem Nächsten hin. Römer 13, Vers 9. Oder Vers 8. Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Man kann diesen Vers falsch verstehen im Sinne von, ihr sollt immer irgendwie alle Schulden zurückbezahlen, aber zu lieben, das braucht ihr gar nicht zu machen, weil, nein. Was er damit meint ist, diese Schuld zu lieben, die wirst du nie abtragen. Und es ist nicht so, dass du jetzt eine Schuld hast, die du abtragen musst und oh je, ich werde sie nie abtragen, wie furchtbar, ich habe immer Schulden. Nein, es ist so, die Liebe, damit wirst du nie fertig. Du kannst nie sagen, so heute habe ich jetzt genug geliebt, jetzt ist fertig mit Liebe. Kannst du nie machen. Dein Leben soll bestehen aus Liebe, das ist Gott, Gott ist Liebe. Er möchte, dass seine Kinder auch Liebe sind. Nicht irgendwann abhaken und sagen, okay, heute habe ich genug geliebt. Dann hast du die Liebe falsch verstanden. Das ist das, was Paulus hier meint. Liebe ist nicht irgendeine Schuld, die du irgendwann abgetragen hast, die du abhaken kannst. Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es ein anderes Gebot gibt, ist in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Die Erfüllung des Gesetzes ist also die Liebe. Und da wird ein Schuh draus, wenn du dann dir überlegst, was sagt Jesus über das Ende der Zeiten? Matthäus 24. Er sagt in Matthäus 24, Vers 8, dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten, und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden, um meines Namens willen. Und dann werden viele zu Fall kommen und werden einander überliefern und einander hassen, und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Guck mal, die Liebe erfüllt das Gesetz. Aber die Gesetzlosigkeit nimmt überhand und die Liebe erkaltet. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Ausharren heißt in diesem Fall, sich immer wieder diesem Gott zuzuwenden, der die Liebe ist. Immer wieder umzukehren und sagen, Herr, du sollst mein Ein und Alles sein. Von dir will ich empfangen, Tag für Tag, aus der Quelle des Lebens, aus der Quelle der Liebe schöpfen. Und möchte diese Liebe weitergeben. Ich möchte in der Liebe leben. Ich möchte in der Liebe wandeln. Meinem Nächsten gegenüber. Und Jesus hat dieses wunderbare Gleichnis vom Samariter. Könnt ihr in Lukas 10 nochmal nachlesen zu Hause ab Vers 25. Ne? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Was heißt das eigentlich? An dem Menschen, der da liegt, nicht vorbeigehen, sondern hinschauen, es in sein Herz fallen lassen, Mitleid haben, mitempfinden, sich von der Barmherzigkeit leiten lassen. Die Witwe, den Waisen, von dessen Not du hörst, von dessen Not du etwas mitbekommst, nicht einfach links liegen zu lassen, sondern dich ihm und ihr zuzuwenden. Ihr zu helfen, ganz praktisch, unter die Arme greifen, finanziell oder mit einfach durch tätige Hilfe. Heilung und Heil in diese Welt hinauszutragen, so wie unser Gott, unser Vater uns liebt, barmherzig mit uns ist, uns vergibt, uns segnet mit allem Guten. Das in unser Herz so tief aufzunehmen, dass wir davon getrieben sind, von seinem Geist in dieser Welt. Das möchte Gott. Gott möchte sein Volk reinigen, sein Volk heiligen, dass es ein heiliges Volk ist und ihm dient, Gottesdienst tut. Ja, in Lobpreis und Anbetung. Ja, darin, sich zu seinen Füßen zu setzen und von ihm zu empfangen, aber dann auch hinauszugehen und weiterzugeben von dem, was wir empfangen haben. Und so lasst uns beten dafür, dass Gott uns Gnade schenkt, dass wir davon bewegt werden, dass wir davon, ja, dass Gott unser Herz so erfüllt, dass wir lieben. Heute, an diesem Tag, morgen. Die ganze Woche über, dass wir ausharren in der Liebe, auch da, wo es manchmal vielleicht schwer ist, da, wo es uns ja manchmal vielleicht viel kostet, das gerne einzugehen, weil wir wissen, wir haben einen Gott, der uns so sehr liebt, der immer für uns da ist, zu dem wir immer kommen, in unserer Not, in unserem Versagen, in unserer Schwäche. Wir finden bei ihm immer Halt und Heil und Zuversicht. Jesus, wir danken dir dafür, dass du dieser barmherzige Samariter bist, dass du selbst gekommen bist und dich gebeugt hast in unseren Schmerzen, in unserer Verlorenheit, in unserer, ja, wo wir dem Tod geweiht waren. Hast du dich um uns gekümmert, hast dich hingegeben für uns, als wir noch deine Feinde waren. Hast uns geliebt bis ans Ende, hast es vollbracht am Kreuz. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden haben. Herr, wir preisen dich und danken dir für deine Gnade, in der wir leben dürfen, dass der Zorn Gottes nicht über uns steht, sondern dass die Gnade über uns steht. Und wir wollen uns beugen unter deine mächtige Hand und wollen dich König und Herr sein lassen in unserem Leben, wollen uns inspirieren lassen von deiner Liebe, von deiner Hingabe an die Schwachen, an die Armen, an die Waisen, die Witwen. Herr, öffne du unsere Herzen füreinander auch und für die Menschen, denen wir begegnen, heute und in den nächsten Tagen. Herr, erinnere du uns immer wieder an dein Wort und lass du uns da nicht zur Ruhe kommen, Herr. Wir wünschen uns das so sehr, dass du noch mehr Raum in uns gewinnst. Ich wünsche mir das, dass du mehr Raum in meinem Leben gewinnst, Herr, dass ich von deiner Liebe getrieben bin. Amen.